Herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts aus dem Pflegekästchen. Heute sprechen wir mit zwei Kolleginnen, die nicht nur durch eine besondere Kasachfarbe bei uns im Haus auffallen, sondern auch richtig viele Geburtstage im Dienst feiern können. In ihrem Job geht es in der Regel nicht um Krankheiten, sondern um das neue Leben, die Geburt eines Kindes. Werdende Eltern fiebern dem Geburtstermin entgegen, das Ereignis wird genauestens geplant und häufig auch romantisiert. Zeitgleich ist eine Geburt ein unglaublicher Kraftakt, die Risiken birgt und sicher begleitet werden sollte. Bei mir zu Gast heute Petra und Fenner. Hallo, ich grüße euch.
Hallo.
Hallo. Und jetzt dürft ihr euch einmal ganz kurz vorstellen, Petra. Wie lange bist du schon in dem Beruf und erzähl mal ein bisschen was von dir.
Ja, mein Name ist Petra Töller und ich bin schon seit mit Ausbildung 41 Jahre im Job. Genau, und habe einen Großteil meines Berufslebens in einer sehr großen Klinik mit einem Level-1-Haus verbracht. 28 Jahre war ich dort tätig und bin jetzt seit 7 Jahren Mitarbeiterin hier im EVK Mettmann.
Ja, schön. Vielen Dank. Ja, Fenner, dann darfst du dich auch mal ganz kurz vorstellen.
Ja, hallo. Mein Name ist Fenner Kühl und ich bin jetzt seit fast über einem Jahr hier im EVK Mettmann mit Ausbildung. Ich habe schon 4 Jahre Berufserfahrung, also quasi. Und genau, bin direkt nach der Ausbildung hier ins Haus gekommen, vorher in einem Level-1-Haus auch. Ja.
Ja, jetzt sagst du gerade Ausbildung, das möchte ich mal einmal ganz kurz drauf zurückkommen. 4 Jahre, Petra, wie lange hat deine Ausbildung gedauert?
3 Jahre.
Damals
die Ausbildung.
Genau. Du hast ein Studium gemacht, richtig?
Genau, das geht aber 3,5 Jahre lang.
Ja.
Weil man am Ende noch eine Bachelorarbeit schreibt. Genau, und ich habe in Düsseldorf habe ich studiert, da waren wir der erste Jahrgang.
Wow. Ja, dann haben wir hier einer der ersten Jahrgänge sitzen. Meistens ist immer der erste Jahrgang ist immer der beste Jahrgang. Und was hat dich denn dazu bewegt, generell den Beruf Hebamme zu erlernen?
Ach, das kam irgendwann in der Jugend. Da habe ich, glaube ich, eine Doku über Hebammen gesehen und dann hat mich dieser Beruf einfach nicht mehr losgelassen und bin dem einfach nachgegangen, habe dann ein paar Praktikas gemacht und irgendwann nach meinem Abi habe ich mich dann dazu entschlossen, mich beim Hebammenstudium zu bewerben. Da gab es auch noch die Chance für die Ausbildung, aber ich habe mich direkt für das Studium beworben und dann habe ich das Studium gemacht und bin jetzt hier.
Ja, cool. Und Unterschied zwischen Studium und Ausbildung? Petra, erzähl doch mal ganz kurz von dir, wie das damals gewesen ist in der Ausbildung als Hebamme.
Also in der Ausbildung hatten wir im ersten Jahr 2-mal die Woche Schule, im zweiten Ausbildungsjahr 1-mal die Woche Schule und im dritten Ausbildungsjahr wieder 2-mal die Woche Schule. Und der Rest war der praktische Einsatz auf allen möglichen Stationen, also vorwiegend natürlich Kreissaal. Damals gab es aber auch noch den Kindersaal, Wochenstation, das war damals voneinander getrennt. Die Kinder waren nicht bei den Müttern, da war man also einmal eingesetzt im Kindersaal, auf der Wochenstation, im OP, auf der konservativen Station, sprich wir mussten auch krebskranke Frauen betreuen, also auch so einen Teil Pflege machen. Genau, und nach den 3 Jahren gab es dann eine Prüfung, mündlich, schriftlich und praktisch und dann war man ausgebildete Hebamme.
Und Fenner, ich meine, ich hätte auch mal gehört, dass bei euch die Praxis etwas weniger ist. Dafür steht das Studium mehr im Vordergrund. Ist das richtig?
Nee, das stimmt nicht. Also das ist halb-halb. Bei uns war es ein bisschen anders. Wir haben immer alle 3 Monate im Wechsel entweder Praxis oder Theorie gehabt. Und in der Theorie natürlich das allgemeine Hebammenwissen erlangt, wie das zum Beispiel auch in der Ausbildung ist und auch in den praktischen Einsätzen unterscheidet sich das jetzt nicht groß. Bei uns ist natürlich so der wissenschaftliche Anteil ein bisschen größer. Wir machen viele Hausarbeiten, die wir neben den Praxiseinsätzen machen mussten und am Ende halt auch eine Bachelorarbeit schreiben.
Petra, du bist jetzt schon etwas erfahrener mit deinen 41 Jahren gegen ein Jahr. Was war denn so deine längste Geburt und deine kürzeste Geburt?
An die längste Geburt kann ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht so erinnern, aber kürzeste Geburten gab es einige, von Geburt im Aufzug über Geburt im Foyer über Geburt im Auto vorm Krankenhaus, wo man dann einen Anruf bekommt im Kreißsaal, nur das Geburtsbesteck schnappt und schnell runterläuft und die Geburt dann eben vor Ort begleitet. Und wenn die Kinder so schnell auf die Welt kommen, gibt es in der Regel auch keine Probleme.
Okay. Und Fenner, bei dir?
Längste Geburt kann schon mal so eine ganze Schicht gehen, also 8 Stunden lang oder im Nachtdienst 10 Stunden sind wir da. Mhm. Was dann halt als Geburt betrachtet wird, das ist ja auch einfach auch Betreuung von den Paaren und von den werdenden Müttern, die sich dann schon mal eine ganze Schicht ziehen kann. Mhm. Und kürzeste Geburt Im Aufzug hatte ich noch keine Geburt, aber ich hatte auch schon mal eine im Auto. Das war noch in der Ausbildung. Und ja, auf dem Zimmer oder das Baby hat es so eilig gehabt, dass es zu Hause kam. Und dann musste schnell mit dem Rettungswagen zu uns gebracht werden.
Ja. Jetzt hattest du eben gesagt, die Paare, beziehungsweise es gehören ja zu einer Geburt fast immer zwei, beziehungsweise das Kind natürlich auch noch mit dazu, drei Leute mit dazu. Und ja, ich habe selber auch die Geburt meines Sohnes miterlebt. Mir tut bis heute noch die Hand weh, weil wurde so festgedrückt. Wie motiviert ihr denn so die Schwangeren auf diese Situation hin? Weil ich glaube, ich komme ja auch gebürtig aus der Anästhesie. Ich habe das ja dann sehr oft auch mitbekommen, dass die meisten ja dann gar nicht mehr richtig pressen wollen, weil es dann einfach auch nur wehtut. Und wie motiviert ihr denn die Frauen so? Habt ihr da so langsam eine Strategie entwickelt?
Auf jeden Fall. Wenn man eine lange Berufserfahrung hat, die Geburten ähneln sich ja schon irgendwie auch. Ne? Und wichtig ist immer die gute Kommunikation zu den Paaren oder zu der Frau. Augenkontakt, also wenn eine Frau sich dann irgendwann nicht mehr gut führen lässt oder wenn sie nicht mehr gut zurechtkommt, dann bitte ich sie auch immer mehr in die Augen zu schauen. Das hilft häufig, wenn die Augenkontakt haben und man denen dann so ein bisschen klare Anweisungen geben kann. In der Regel funktioniert das dann ganz gut. Mhm. Dass die Frauen auch dankbar sind, wenn sie eine konkrete Anleitung bekommen, wie sie am besten atmen oder dann auch pressen sollen.
Ja, und Fender, wie gehst du dann mit uns Männern um? Brauchen die auch schon mal zwischendurch eine Anweisung beziehungsweise eine Motivation, dass sie ihre Frau motivieren?
Manchmal schon, ja. Ich versuche dann immer auch auf die Männer so ein bisschen zu gucken. Natürlich liegt mein Fokus bei der Frau und bei dem Kind, wie es den beiden geht. Aber wenn ich merke, okay, der Mann oder die Begleitperson, die wird jetzt ganz weiß im Gesicht, vielleicht sollte ich da mal irgendwie nachfragen, ob alles in Ordnung ist. Dann wird sich mal kurz hingesetzt, gibt es ein Wasser und da ist alles gut. Und ich binde die Begleitperson sehr gerne mit in die Geburt ein. Ich finde Bewegung unter Geburt ganz toll und probieren von an verschiedenen Geburtspositionen. Und bei mir dürfen dann die Begleitpersonen auch gerne mal mit ins Bett sich hinter die Frau setzen und da mal so ein bisschen kräftig unter die Arme greifen und mithelfen. Und ich finde halt auch Empowerment ist halt in der Geburtshilfe ein ganz wichtiges Thema und da halt den Frauen auch Zuspruch zu geben und ihnen die Unterstützung meinerseits anzubieten und halt auch von den Begleitpersonen total wichtig.
Das hast du gerade Powerment gesagt. Das Wort kenne ich jetzt so nicht. Vielleicht erklärst du auch mal den Zuhörern, was das bedeutet.
Empowerment ist quasi, wenn man einer Person Unterstützung und ihren eigenen Willen geben möchte, sie da unterstützen möchte, in ihren eigenen Vorstellungen zu bestärken.
Ah, okay.
Vielleicht.
Ja.
Wenn die Frau zum Beispiel sagt, sie möchte das und das, hat genaue Vorstellungen, sie darin vielleicht unterstützen, dass das auch irgendwie wahr wird und nicht so viel mit eingreifen und lieber da so ein bisschen eine Hand reichen. Wenn sie die haben möchte, kann sie die nehmen, aber muss sie auch nicht.
Und
so würde ich das jetzt beschreiben.
Das muss man auch sagen, die Männer leiden mit, richtig?
Ja.
Ja.
Das dürfen sie ja aber auch. Das ist ja ein besonderer Moment. Da darf man auch mal ein bisschen mitleiden.
Besonderer Moment. Nicht jede Geburt verläuft ja gleich und man kann nicht einfach sagen, so, da ist das Kind. Ist das denn auch noch bei euch so, dass ihr so richtig auch emotional mit dabei seid? Ich kenne das so selber aus dem Kreis, beziehungsweise aus dem Sektiosaal, dass ich dann schon mal zwischendurch, wenn dann wirklich die beiden anfangen zu weinen und dann wissen sie noch gar nicht, welchen Namen sie geben, dass ich dann teilweise dann auch schon mal ein paar Tränchen im Auge habe und denke so, oh, das ist aber doch ganz süß hier.
Ja, das ist tatsächlich auch noch so vielen Berufsjahren noch so. Also jede Geburt ist immer wieder ein emotionaler Moment und das ist tatsächlich so, wenn die Eltern sich freuen oder wenn sie uns als Personal, als Hebamme, als Begleitung dann in den Arm nehmen, anschließen und sich bedanken, dann ist es tatsächlich so, dass man echt teilweise noch Tränen in den Augen hat. Mhm. Ja.
Und ich glaube, einmal hattest du bestimmt ganz besonders viele Tränen in den Augen gehabt, weil ich glaube, dass ich weiß, dass deine Tochter von, beziehungsweise dein Enkel auf die Welt gebracht worden ist von dir und du hast deine Tochter in diesem ganzen Prozess begleitet.
Ja, genau. Das war sehr, sehr emotional. Wir hatten uns eigentlich dazu entschieden, dass ich die Geburt nicht begleite, aber wie es manchmal so ist in der Geburtshilfe, es ging dann alles sehr schnell und war auch sehr aufregend. Und dann bin ich dazu gerufen worden, bin auch dabei geblieben und das war für uns alle auch das Beste, denke ich, im Nachhinein.
Ja. Und das ist ja tatsächlich auch hier im Haus, habt ihr genau das gemacht, richtig? Mhm. Und da hattest du wahrscheinlich auch gar keine Sorgen, weil du hier bist. Und hier im Krankenhaus ist es ja auch so, dass wir relativ zügig, wenn auch mal was sein sollte mit den kleinen Kindern, dass wir relativ zügig auch hier Hilfe herbeiholen können, sodass wir, glaube ich, innerhalb von 20 Minuten haben wir hier Kinderärzte mit Notfallwagen, mit allem drum und dran haben wir hier. Richtig.
Ja, das war sogar in unserem persönlichen Fall jetzt auch so. Mein Enkelchen ist noch in der Frühgeburtlichkeit auf die Welt gekommen und da ist auch die Kinderklinik angerufen worden. Die waren auch dann da, als das Baby geboren wurde und haben dann Gott sei Dank festgestellt, dass alles in Ordnung ist und sind auch unverrichteter Dinge wieder abgereist. Also das ist auch schön, dass die Kinderklinik die Kinder nicht mitnehmen, weil sie einmal angereist sind, sondern wenn alles in Ordnung ist, bleiben die Kinder dann auch bei den Eltern hier im EVK.
Ich glaube, es oftmals so, dass die Eltern auch so ein bisschen Angst haben vor Geburten, sag ich mal, in einer Klinik, wo vielleicht keine Kinderklinik mit dabei ist. Ist das Ganze berechtigt oder, Fenner, ist das einfach nur eine Sache, weil man sich belesen hat und mal einen Fall von 1000 hat? Wie würdest du die Situation beschreiben? Wie würdest du das eventuell auch persönlich dann machen?
Ich sag mal so, das sollte jeder selber für sich entscheiden. Das ist ja ein großes Privileg, dass man sich den Geburtsort meistens aussuchen kann. Ich würde mich für unser Haus entscheiden, weil ich mag unser Team einfach total gerne. Ich mag die Atmosphäre hier, dass es dann doch so familiär ist. Und ich würde mich, wenn ich ein Kind zur Welt bringen würde, würde ich mich fürs EVK Mettmann entscheiden. Klar darf man Zweifel haben. Das ist ja auch total okay. Aber ich beruhige dann immer die Paare und gebe auch zu wissen, dass wir uns regelmäßig schulen. Unser Chefarzt Dr. Bolotin besteht immer darauf, dass wir wöchentliche Fortbildung quasi machen im gesamten Team, wo wir dann zum Beispiel Notfallsituationen mit dem Kind oder mit der Frau durchspielen. Mhm. Das heißt, da sind wir einfach auch echt gut geschult und wir haben da auch keine Angst vor irgendwelchen Situationen. Ich glaube, das stärkt uns allgemein auch so ein bisschen. Ja.
Mhm. Ja, Petra, was ja auch das Haus besonders macht oder was einen Kreißsaal auch besonders macht, ist ja auch eine 1-zu-1-Betreuung hier im Haus. Das ist schon, glaube ich, was ganz Tolles für die Eltern, richtig?
Ja, das ist meistens gewährleistet, dass wir eine 1-zu-1-Betreuung anbieten können. Das ist nicht nur für die werdenden Eltern was ganz besonders Schönes, sondern auch für uns. Ich kenne das auch anders aus der großen Klinik, in der ich vorher gearbeitet habe. Da musste ich teilweise 3, 4 Geburten gleichzeitig betreuen. Der ganze Kreißsaal war mit Monitoren bestückt, dass man also eigentlich gar nicht zu den Gebärenden reingehen musste, sondern die CTGs und die Vitalwerte der Frauen überall, wo man war, sehen konnte und man auch einfach nicht die Zeit hatte, reinzugehen, zumindest nicht so, wie man es jetzt hier machen kann, um die Leute adäquat zu betreuen. Hier ist es jetzt schön, auch für uns als Personal, das eben anbieten zu können. Man ist viel enger bei den Familien. Es ist für uns viel schöner, dieses einmalige Erlebnis zu begleiten. Und man kann viel individueller betreuen und kann auch vielleicht so seine eigenen Erfahrungen in die einzelnen Geburten viel besser einbringen, als man das so in einer großen Klinik kann.
Fenner, hast du auch diese Erfahrung gemacht in deinem letzten Haus? Und wenn du das jetzt vergleichst mit einem kleineren Haus oder mit einem kleineren Kreißsaal?
Ja, deswegen habe ich mich ja auch dazu entschieden, hierher zu kommen. Also einer der Primärgründe, weil ich einfach eine gute Betreuung gewährleisten kann. Und da hatte ich manchmal das Gefühl, in einem größeren Haus, die Hebammen tun ihr Bestes. Und das ist natürlich auch immer eine Ermessenssache. Aber ich fand es für mich halt total schade, dass ich manchmal abends nach Hause kam und gar nicht mehr erinnern konnte, wie hießen denn die Kinder, die ich heute zur Welt gebracht habe.
Okay.
Und das hat mich dann oft ein bisschen frustriert, dass ich dann nochmal nachgucken musste oder auch wie die Paare hießen, was die Situation war, was ich eigentlich heute alles erlebt habe. Und das macht es hier schon echt besonders, weil wir sind sehr, sehr nah, meiner Meinung nach, an den Patienten innen dran und
Herr Peter, jetzt kannst du ja auf 41 Berufsjahre zurückblicken und ich glaube, was die meisten Zuhörer jetzt auch mal spannend finden, ich bin jetzt fast 50, was hat sich denn so in den 41 Jahren verändert?
Oder hat sich eigentlich sehr viel verändert. Erstmal ist die ganze Geburtshilfe familienfreundlicher geworden, das muss man sagen. Früher gab es noch kein Rooming-in zum Beispiel. Das kann sich heute eigentlich niemand mehr vorstellen. Die Kinder waren getrennt von den Müttern. Wir haben alle 4 Stunden die Kinder in einen sogenannten Bus gepackt. Das war ein Wägelchen mit Plexiglasscheiben getrennt, wo die Kinder alle reingepackt wurden. Weiß nicht, 10, 12 Kinder. Dann wurden die zu den Müttern gebracht. Wenn man hinten auf der Station wieder angekommen war, hat man sie vorne wieder eingesammelt, hat sie alle in den Kindersaal gebracht, alle nachgefüttert, damit sie die 4 Stunden auch durchhalten. Und nach den 4 Stunden ging die ganze Prozedur von vorne los. Also das ist ein sehr großer Unterschied zu heute, wo ja die Kinder keine Sekunde mehr von den Eltern getrennt werden und sogar die Väter mit in die Familienzimmer einziehen können. Und da kann ich mich auch noch an den ersten Mann erinnern, den ich in der Uniklinik damals auf dem Flur begegnet bin in der Nacht mit Hauspuschen und Bademantel. Und das war eigentlich völlig skurril früher, als das so anfing mit den Familienzimmern. Und heute ist das ja eigentlich die Regel, dass die Eltern mit dem Kind die Zeit im Krankenhaus gemeinsam verbringen können. Das ist schon alles sehr viel familienorientierter und schöner geworden, sehr viel schöner.
Ja, witzig. Deswegen weiß ich jetzt auch, mein Vater, der war damals beim Manöver und konnte nicht meiner Geburt teilnehmen. Und dann hinterher lag ich wahrscheinlich in dieser Busstation und er dachte, es ist das falsche Kind, was hochgehoben worden ist. Es war nämlich so hässlich. Ich war eine Zangengeburt und mit Saugnapf und ich sah aus wie so Conehead. Und er hat gesagt, das ist doch nicht mein Kind. Natürlich, meine Mutter hat gesagt, ich bin das schönste Kind der Welt. Aber das war, jetzt kann ich mir das auch vorstellen, weil die Kinder werden nicht getrennt und dann ist das Kind auch immer bei der Mama und dann kann es auch zu keiner Verwechslung kommen. Apropos Verwechslung, ist das denn schon mal damals irgendwo in einer gewissen Art und Weise vorgekommen?
Nein,
oder?
Nein. Da kann ich mich nicht dran erinnern. Okay. Die Kinder werden direkt im Kreißsaal bebändelt und kriegen so ein Armbändchen um und das habe ich nie erlebt, nein.
Ja, Fenner, was sagst du dazu? Dir ist das bekannt, dass das damals so gewesen ist?
Ja, ich habe das tatsächlich bei meiner Mutter mal nachgefragt. Ich bin jetzt 26 Jahre alt und zu meiner Zeit ist das langsam so ein bisschen ausgeschlichen, als ich geboren wurde. Meine Schwester ist 1,5 Jahre älter und da wurde sie auch immer noch weggenommen, ins Kinderzimmer gebracht. Und das war für meine Mutter das Schlimmste, dass man ihr immer wieder das Kind wegnimmt. Und dann wurde das immer nur wieder gebracht, wenn es Hunger hat und meine Mama jetzt stillen sollte. Mhm. Ja, unglaublich. Also kann ich mir jetzt so für meine Arbeit gar nicht vorstellen, aber...
Also sagt ihr beide, im Großen und Ganzen gibt es da eine sehr positive Entwicklung hin, dass das Ganze tatsächlich familiärer geworden ist. Ja gut, jetzt haben wir natürlich nur in Anführungsstrichen 2 Kreißsäle. Wir haben hier fast eine 1:1 Betreuung dann und somit ist das natürlich dann auch gewährleistet und damit können wir die Eltern mit dem Kind hervorragend zusammenbringen und dass sie auch diese Zeit, diese, ja, ich sag mal, die romantische Situation dann auch zu zweit genießen können.
Ja, wir wollen das ja auch fördern. Also uns ist ja zum Beispiel auch Bonding nach der Geburt total wichtig. Sei es jetzt mit der Frau, die ihr Kind dann bondet, wenn das ihr nicht möglich ist, dann soll der Vater bonden. Also das ist ja total wichtig für die zwischenmenschliche Beziehung einfach.
Erklärst du uns nochmal ganz kurz, was Bonden bedeutet?
Bonding ist der direkte Haut-zu-Haut-Kontakt, okay. Also ohne zum Beispiel Klamotten, zwischen dem Kind und halt dem Elternteil. Mhm. Und das soll ganz viel Wärme geben, zu vertrauen und das natürliche Gefühl wiedergeben. Mhm. Urvertrauen. Urvertrauen ist das Wort.
Ja, schön.
Und das ist uns hier ganz, ganz wichtig. Und auch das erste Anliegen, wenn die Frauen dann stillen wollen, da unterstützen wir dann. Das sind so Punkte, ja, die sind sehr wichtig.
Sehr schön. Ja, dann bedanke ich mich bei euch beiden, liebe Fenner, liebe Petra, dass ihr uns mal einen tollen Einblick gegeben habt in das Berufsleben der Hebamme. Du noch vor 41 Jahren, du jetzt als in Anführungsstrichen Berufsanfängerin, die aber die Ausbildung tatsächlich jetzt noch länger genießt. Und liebe Petra, Dankeschön. Fenner, Dankeschön.
Sehr gerne.
Und ich hoffe, wir haben nochmal dazu Gelegenheiten, dass wir vielleicht nochmal an der einen oder anderen Stelle miteinander talken können.
Ja, sehr gerne. Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
Ja, so viel zu unseren Hebammen. Jetzt möchte ich schon mal unsere nächste Episode ankündigen. Und zwar werden wir mit einer Kollegin und einem Kollegen von Intensiv sprechen und die werden uns ein bisschen einführen in das Intensivleben. Also, bis zum nächsten Mal. Hört wieder rein. Bis dann, euer André.